Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Sie hatte kein Fieber, sie hatte auch sonst keine Begleiterscheinungen, die jetzt darauf irgendwie eine Entzündung oder so hinweisen. Das war lediglich das eingeschränkte Hörvermögen. Und beim Liegen hat sie dann später gesagt, das tut weh, aber es war nicht, dass der Schmerz im Vordergrund stand. Also da war wirklich das dumpfe Hören und das eingeschränkte Hören wirklich im Vordergrund.
So beschreibt Jasmin die Symptome ihrer Tochter Marlene. Die 8-Jährige litt im vergangenen Sommer unter einer Mittelohrentzündung. Diese Art von Ohrenentzündung kommt besonders häufig bei Kindern vor, aber auch im Erwachsenenalter sind stechende Schmerzen im Ohr keine Seltenheit. Dahinter können eine ganze Reihe von Ursachen stecken, während eine Entzündung des Mittelohrs oder des Gehörgangs meist innerhalb von wenigen Tagen von selbst ausheilt, sollte man länger anhaltende Probleme auf jeden Fall ärztlich abklären lassen. Denn die Symptome können auch auf eine Entzündung im Innenohr, auf Kieferprobleme oder in seltenen Fällen auf ein Karzinom hinweisen. Was es sonst noch zu beachten gibt, wenn die Ohren wehtun, darüber wollen wir heute sprechen. Ohrenschmerzen und Ohrenentzündung, das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Mein Name ist Magdalena Schmude, herzlich willkommen. Und als Experte zum Schwerpunktthema Ohrenschmerzen und Ohrenentzündung ist Professor Jörg Schipper bei mir im Studio. Er ist Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Guten Tag, Professor Schipper.
Guten Tag, Frau Schmude.
Herr Schipper, Ohrenschmerzen, das hatte ja schon so ziemlich jeder mal. Und das ist in den meisten Fällen ja wirklich eine unangenehme Geschichte. Und man kann dieses Gefühl, diesen Schmerz gar nicht ignorieren. Warum nehmen wir denn Schmerzen am Ohr oder im Ohr so besonders intensiv wahr?
Ich glaube, alles, was am Kopf ist, ist unangenehm, tut einem weh. Und dann ist noch das Problem häufig, dass man schlechter hört. Dieses dumpfe Hören, das macht vielen Leuten Angst. Man weiß nicht, was mit einem ist. Und das führt eben zu Irritationen. Und deswegen ist das so stark im Vordergrund getreten.
Mhm. Und das kann man auch gar nicht so ausblenden. Ne? Kopf ist ja immer...
Genau, der Kopf ist ja wie beim Zahnarzt. Keiner geht gerne zum Zahnarzt und ähnliches mit den Ohrenschmerzen. Ohrenschmerzen sind sehr unangenehm und schränken einen komplett in seinen privaten Verrichtungen oder beruflichen Verrichtungen ein.
Wie entstehen denn diese Schmerzen im Ohr?
Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann einmal vom äußeren Gehörgang ausgehen, vom Mittelohr, teilweise oder ganz selten auch vom Innenohr. Oder wie Sie gerade erwähnt haben, es kann auch Irritation im Rachen sein, in der Speiseröhreneingang. Kann auch zum Beispiel auf Tumore hindeuten, die man sonst gar nicht wahrnehmen würde. Also es gibt vielerlei Ursachen, die Ohrenschmerzen erzeugen können.
Und das häufigste sind Entzündungen im Gehörgang, im Mittelohr, im Innenohr?
Im äußeren Gehörgang vor allen Dingen.
Genau, und da sind die Ursache Keime, Bakterien?
Ja, jetzt haben wir ja gerade, das ist die Sommerzeit und die haben jetzt ja gerade die Schwimmsaison und gerade die kleinen Kinder haben häufig noch verstopfte Ohren durch Ohrenschmalz und wenn die dann ins Wasser gehen, dann quillt dieser Ohrenschmalz auf und verstopft das Ohr und dann drückt das auf die Gehörgangshaut, die entzündet sich dann und dann haben die heftige Ohrenschmerzen und hören nichts mehr. Zum Leid der Eltern.
Weil?
Naja, also erstmal die Kinder schreien, die Eltern wissen gar nicht, was hat das Kind eigentlich. Manchmal haben die Kinder sogar Fieber. Und bis die dann herausgefunden haben, dass das Kind irgendwas mit den Ohren hat, vergeht meist eine gewisse Zeit. Und dann gehen sie meist zum Ohrenarzt, sollte man dann auch tun, weil der muss dann diesen Ohrschmalzpropf entfernen. Wahrscheinlich auch ein bisschen Salbe in den Gehörgang installieren, damit sich die Gehörgangshaut wieder beruhigt, denn nur das wirkt schmerzstillend.
Vielleicht sprechen wir dann erstmal drüber, wie das Ohr aufgebaut ist, also die Anatomie des Ohrs, vielleicht von außen nach innen, damit wir nachher wissen, an welchem Ort wir gerade sind, worüber wir sprechen.
Genau, also wir haben ja erstmal die Ohrmuschel, auch da gibt es Entzündungen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist zwar etwas seltener, aber da gibt es auch, vor allen Dingen, wenn man jetzt Ohrsticker oder so etwas hat und die waren nicht ganz sauber, wenn man die reingetan hat, das kann auch zu Entzündungen führen. Dann natürlich der äußere Gehörgang, haben wir gerade schon angesprochen. Dahinter sitzt dann das Mittelohr. Das Mittelohr wird vom äußeren Gehörgang durch das Trommelfell abgeschirmt. Das Mittelohr ist steril normalerweise, im Gegensatz zum äußeren Gehörgang. Der ist natürlich nicht steril. Und hinter dem Mittelohr, also weiter in das Innere, sitzt das Innenohr. Und das Innenohr ist wiederum auch abgetrennt durch zwei Membranen, wodurch auch mal bakterielle oder virale Infekte entstehen können, die dann auch unter Umständen heftigste Schmerzen auslösen können.
Aber wie kommen diese Bakterien denn ins Ohr rein? Also ins Mittelohr zum Beispiel, das Trommelfell sollte das ja abdichten.
Genau, weil es ja komplett geschlossen ist, aber es gibt ja noch eine Verbindung. Beim Flugzeugfliegen merken Sie das, die Eustachische Röhre oder Tube, die sorgt ja für den Druckausgleich. Und durch diese Tube kann, also über den Nasenrachen, können Bakterien gelangen, wenn sie zum Beispiel eine Erkältung haben, Schnupfen haben. Gerade bei Kindern, wenn die noch Nasenrachenpolypen haben, dann kommt es zu einer Verlegung desselben. Dann können sich sehr leicht Bakterien dort bilden und die sozusagen nach oben gelangen in Richtung Mittelohr. Und dort eine Mittelohrentzündung zum Beispiel auslösen können.
Und genau das, wir haben das zu Beginn der Sendung schon gehört, ist der 8-jährigen Marlene passiert. Die hatte eine Gehörgangsentzündung, die sich dann zur Mittelohrentzündung ausgeweitet hat. Und ihre Mutter Jasmin hat meinem Kollegen Martin Winkelheide erzählt, wie es Marlene damit ging und welche Folgen die Entzündung hatte.
Wir hatten letztes Jahr im Sommer eine Mittelohrentzündung bei Marlene feststellen müssen. Und das hat sich auch sehr lange gezogen, über mehrere Monate, bis das dann wirklich ausgeheilt war. Und auch die damit einhergehenden Paukenergüsse, die immer danach oder damit auftreten, auch wirklich ausgeheilt waren.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht mit der Mittelohrentzündung?
Sie konnte schwieriger hören. Also sie hatte Schwierigkeiten, wenn man sie angesprochen hat, dass sie reagiert hat. Ja, und irgendwann klagte sie dann halt über Schmerzen im Ohr beim Liegen abends im Bett. Und wir sind dann halt natürlich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und der hat dann eine richtig starke Mittelohrentzündung an einem Ohr festgestellt und eine beginnende Ohrentzündung am anderen Ohr festgestellt.
Gab es sowas wie einen Auslöser, also Schwimmen oder?
Wir vermuten, dass das Planschen im Planschbecken die Hitze dazu geführt hat, dass sich da halt Bakterien gesammelt haben und dass die Entzündung halt ausgelöst hat.
Und was hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt? Also hat er gesagt, erstmal abwarten oder hat er Medikamente gegeben?
Wir haben da sofort Medikamente bekommen in Form von Ohrentropfen, die auch antibiotisch waren, weil die Entzündung wirklich sehr, sehr stark war. So wurde das erstmal behandelt. Und engmaschige Betreuung beim Arzt. Das hat sich dann gezogen, weil die Entzündung war dann geheilt. Aber dann war das Hörvermögen immer noch nicht wieder komplett hergestellt, so dass die Paukenergüsse, die sich gebildet haben, also die Flüssigkeit hinter dem Trommelfell, das lief nicht ab. Okay. Da mussten wir dann behandeln wir haben Nase gespült und Nasenspray gegeben, damit sich das Röhrchen, was da mit der Nase und damit verbunden ist, damit das durchspült wird und damit da Unterstützung geleistet wird. Mhm. Sonst hätte im Raum gestanden, weil es dann hätte chronisch werden können, dass Paukenröhrchen gesetzt werden. Also das ist so ein Schnitt im Trommelfell, wo dann so Mini-Kunststoffröhrchen eingesetzt werden, um da die Belüftung wiederherzustellen, damit die Flüssigkeit halt abfließt.
Was erstmal unangenehm ist fürs Kind, oder?
Ja, da war ich auch sehr, also ich hatte auch erstmal Angst davor, dass wir das machen lassen müssen. Und ich war dann froh, dass wir es haben nicht machen lassen müssen. Im Dezember hätten wir den Eingriff gehabt in der Klinik, den haben wir aber nicht wahrgenommen, weil der Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt hat, also ist nicht mehr nötig.
Dann hat sich das aber echt über lange Zeit gezogen.
Ja, das ist richtig. Also sie hatte keine Schmerzen, aber wir mussten halt gucken, dass das Hörvermögen wiederhergestellt wird und dass sie wieder 100% hört, weil es ging ja auch um die Schule, um Verständnis und auch um Entwicklung. Und das muss das ja alles wiederhergestellt werden.
Ist ja wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit gewesen. Wie hat sie das in der Schule verkraftet?
Es war schwierig in der Schule, weil wir mussten dann nochmal erklären und nochmal uns mit ihr hinsetzen. Wir mussten natürlich auch die Lehrerin informieren, dass sie da vielleicht nochmal Marlene vielleicht nochmal ein bisschen näher anspricht und nicht nur aus der Entfernung von Tafel zum Tisch anspricht. Ja, das war halt schon ein bisschen mit Einschränkungen.
Manchmal hilft es ja, die Kinder dann ein bisschen weiter nach vorne zu setzen, dass sie näher dran sind an der Schallquelle, am Lehrer, an der Lehrerin.
Ja, das wurde dann halt auch gemacht. Und also die Lehrerin war kooperativ. Wir waren dann aber auch froh, als es wieder funktioniert hat mit den Ohren.
Wie ist es diesen Sommer?
Diesen Sommer ist alles in Ordnung bisher. Klopf auf Holz.
Wie es der 8-jährigen Marlene mit einer langwierigen Ohrenentzündung ging, das hat ihre Mutter Jasmin meinem Kollegen Martin Winkelheide erzählt. Herr Schipper, da war jetzt eine ganze Menge drin. Kommt es denn häufig vor, dass Ohrenentzündungen so eine langwierige Geschichte sind?
Ja, es ist ein ganz interessanter Fall, weil hier wird noch ein anderer Infektionsweg beschrieben. Nämlich das Kind hatte ja erst eine Entzündung im Bereich des äußeren Gehörgangs. Und gerade bei Kindern ist das Trommelfell noch nicht so stabil und so ausgebildet wie beim Erwachsenen. Und dann kann es durch das Trommelfell können die Bakterien ins Mittelohr gelangen. Häufig haben die noch erst eine Meningitis, also eine Entzündung des Trommelfells im Rahmen der Entzündung des äußeren Gehörgangs. Und dann tritt das ins Mittelohr über. Wenn es eine Infektion im Mittelohr gibt, dann schwitzt die Schleimhaut des Mittelohres Flüssigkeit aus. Das ist dann dieser sogenannte Paukenerguss. Und dann hören die Kinder schlechter. Und das große Problem ist dann bei Kindern, wenn sie jetzt in der Schule sind, wurde auch gerade angesprochen, ist natürlich wichtig Sprachentwicklung. Das heißt, sie müssen gut hören. Und die Kinder verstehen das natürlich gar nicht, was sie da haben. Erwachsenen können sie das erklären, der versteht das und kann damit umgehen. Ein Kind, auch wenn sie versuchen, dem Kind das zu erklären, ist einfach irritiert. Und das ist natürlich ärgerlich, auch in der Schule, weil vielleicht hat das Kind dann schlechtere Noten oder kann bei der Arbeit eben nicht so gut machen, weil es einfach nicht konzentriert ist, weil ständig sie dieses Druckgefühl im Kopf hat, teilweise auch Schmerzen. Das ist eben sehr ärgerlich dann, ja.
Geht das denn schnell, dass die Entzündung vom äußeren Gehörgang ins Mittelohr geht bei Kindern?
Das kommt einmal darauf an, wie der Erreger, welches Bakterium das ist und natürlich auch in welchem Immunstatus sich das Kind befindet. Nicht? Wenn das Kind geschwächt ist, aus welchen anderen Gründen, auch zum Beispiel jetzt lange in der Sonne gelegen hat am Strand, das schwächt auch ein bisschen das Immunsystem, da kann sich das leichter ausbilden. Oder wenn eine lange Autofahrt angestanden hat nach Süditalien oder sonst wohin, dann führt das natürlich auch zu einer Schwächung des Immunsystems und dann können sich solche Entzündungen ganz leicht ausbreiten.
Das heißt, wenn ich bemerke, mein Kind hört schlechter oder spricht über Schmerzen im Ohr, sollte ich das möglichst schnell von dem Arzt abklären lassen?
Ja, weil man kann ja dann vor allen Dingen eine Mittelohrentzündung ausschließen oder vorbeugen, dass es sozusagen nur beschränkt bleibt auf den äußeren Gehörgang und dann heilt das auch schneller ab. Dann gibt es auch keinen Paukenerguss.
Jetzt war das ja eine 8-Jährige, die schon relativ gut mitteilen kann, was sie stört. Aber gerade Ohrentzündungen kommen ja auch bei kleineren Kindern, bei Babys häufig vor. Wie kann man denn das erkennen? Die können sich ja noch nicht so klar mitteilen.
Genau, die schreien einfach nur und dann müssen sie eben als HNO-Arzt oder auch ein Hausarzt kann das auch oder ein Kinderarzt, es gibt so Taschenlampen mit so einem Ohrtrichter dran und dann kann man ins Ohr gucken, dann können sie relativ schnell sehen, ob das Ohr entzündet ist, also der äußere Gehörgang oder das Trommelfell und dann wissen sie relativ schnell Mittelohrentzündung oder Entzündung des äußeren Gehörgangs oder eben gar nichts.
Das heißt, das kann man durch den optischen Eindruck abgrenzen?
Ja, relativ schnell.
Okay. Sie haben gesagt, der Arzt guckt ins Ohr und stellt dann die Diagnose. Wie würde man behandeln, wenn man feststellt, es ist eine Entzündung des Gehörgangs?
Ja, es kommt darauf an, wie das entstanden ist. Ist es zum Beispiel durch Ohrschmalz entstanden? Natürlich muss der Ohrschmalz entfernt werden, dann, damit sich der Schmerz weggeht und die entzündete Gehörgangshaut sich schnell beruhigt, kann man auch etwas Salbe installieren. Hat das natürlich noch andere Ursachen, wir kommen wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn zum Beispiel eine Allergie ist, das ist nicht ganz selten, es wird unterschätzt, wie häufig das vorkommt, eine sogenannte Kontaktallergie, dann wird es schwieriger, dann muss man ja erstmal das Allergen identifizieren und sozusagen Karenz erzeugen zu diesem Allergen. Also man muss ein bisschen auch die Ursachen im Kopf behalten, wodurch ist im Prinzip diese Entzündung entstanden. Das spielt schon eine große Rolle. Manipulation kann auch ein Punkt sein, ne? Also mit Ohrenstäbchen ins Ohr gehen soll man ja nicht. Dadurch können sie auch die Gehörgangshaut verletzen. Es kann kleine Wunde geben, kleine Ragaden. Und daraus kann sich auch zum Beispiel eine Entzündung des äußeren Gehörgangs bilden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, eine Gehörgangsentzündung von außen bei Kindern kann sich auch ins Mittelohr ausbreiten. Bei Kindern kommt ja eine Mittelohrentzündung ziemlich häufig vor. Gibt es noch andere Gründe, warum die da besonders, ja, ein besonderes Risiko haben?
Ja, es liegt einfach daran, dass erstmal der Kopf ist noch nicht so ganz ausgebildet. Das heißt, da ist weniger Platz als beim Erwachsenen, vor allem im Nasenrachenraum. Dann entwickelt sich das Immunsystem, das heißt die immunkompetenten Organe, wie eben die Polypen oder die Adenoide, sagen wir ja eigentlich, sind stark ausgebildet, weil das ist sozusagen die erste Station, wo das körpereigene Immunsystem sich mit der Außenwelt auseinandersetzt. Bei Erwachsenen bilden die sich zurück, bei Kindern sind die stark angeschwollen, weil ja da die erste Reaktion eintritt. Und das führt zu einer Verlegung der eustachischen Röhre. Dann ist die Belüftung schlechter im Mittelohr und das begünstigt eine Infektion im Bereich des Mittelohres.
Führt das auch dazu, dass Kinder andere Symptome haben bei einer Mittelohrentzündung als jetzt Erwachsene?
Erwachsene haben seltener direkt eine Entzündung. Die haben meist nur so ein Druckgefühl im Ohr. Meist ist es dann einfach eine Tubenbelüftungsstörung. Dass dann eine Infektion sich ausbildet, ist deutlich seltener als bei Kindern.
Und wie geht man bei der Behandlung vor? Wir haben ja in der Reportage gerade gehört über Ohrentropfen, aber auch über Nasenspülungen und Nasenspray. Hängt das immer davon ab, welcher Teil des Ohrs auch entzündet ist?
Genau, wenn es nur der äußere Gehörgang ist, brauchen Sie natürlich kein Nasenspray, weil da geht es ja nicht um die Belüftung des Mittelohres, sondern ausschließlich um den äußeren Gehörgang. Handelt es sich aber um eine Mittelohrentzündung, dann muss man unter Umständen ein Antibiotikum geben, weil es auch die Gefahr besteht, dass sich das aufs Innenohr überträgt und das zu einem bleibenden Defekt führen. Der ist dann auch nicht mehr regenerationsfähig. Das möchte man vermeiden. Deswegen gibt man dort relativ früh ein Antibiotikum in Verbindung mit einem abschwellenden Nasenspray, damit die Belüftung zur Eustachschnurre besser wird.
Und kann man sich an Begleitsymptomen, nenne ich es jetzt mal, wie Fieber zum Beispiel, orientieren? Wir haben ja in dem Fall auch gehört, es war eigentlich kein Fieber. Es war zuerst dieses verminderte Hörvermögen, dann kamen die Schmerzen. Wie häufig ist Fieber bei Ohrenentzündung und sollte man dann schneller reagieren?
Ja, Fieber ist kein sicherer Marker. Es gibt viele Kinder, die reagieren eben nicht mit Fieber, andere wieder doch. Das würde ich eher in den Hintergrund stellen. Fieber sagt auch nicht aus, wie der Krankheitsverlauf ist. Es kann auch sein, dass die Kinder trotz Antibiotikum dann auffiebern. Das hat für den Verlauf wenig Aussagekraft. Also das würde ich jetzt an dieser Stelle eher zurückstellen an Bedeutung.
Und im Fall von Erwachsenen, da sind ja Mittelohrentzündungen seltener, aber ist das dann auch was, was man an anderen Symptomen noch feststellt?
Ja, bei Erwachsenen muss man auch mehr differenzialdiagnostisch denken. Da kann zum Beispiel auch sein, dass ein Tumor vorliegt. Es kann auch sein, dass eine Kiefergelenksstörung vorliegt. Das heißt, die Patienten zum Beispiel beißen nachts auf die Zähne, weil irgendwie im Traum sie irgendwas bearbeiten und dann kriegen die auch Ohrenschmerzen. Also bei Erwachsenen gibt es noch ganz andere noch Differentialdiagnosen und natürlich auch Tumore, aber auch eine chronische Tonsillitis, die unbemerkt abläuft, kann zum Beispiel auch Ohrenschmerzen erzeugen.
Weil es da eine anatomische Verbindung gibt?
Oder? Ja, das liegt damit zusammen, dass die Nerven, also die Schmerznerven sozusagen vom äußeren Gehörgang, die gleichen sind wie im Bereich der Rachenseitenwand. Und im Kopf können Sie nicht unterscheiden, woher kommt jetzt die Meldung. Es kommt nur die Meldung, da ist Schmerz in Ihrer Wahrnehmung, aber Sie können dann nicht unterscheiden, kommt das jetzt von der Mandel, also vom Racheninneren, oder kommt das mehr vom äußeren Gehörgang? Das können wir nicht differenzieren.
Und wenn man nachts den Kiefer so zusammenbeißt, sind das Verspannungen oder ist das dann auch der Nerv?
Nee, das sind also erstmal Verspannungen und häufig gibt es dann Schmerzen im Kaumuskel, das ist der Muskel des Masseter, der kann diesen Schmerz auslösen, aber auch das Kiefergelenk selber, weil das sozusagen also über die normale Belastungsgrenze hinaus belastet wird durch dieses Zusammenpressen. Und da kann es dann sein, dass der Gelenkknorpel zum Beispiel Schaden nimmt und das spüren die Patienten dann auch als Schmerz.
Und das können Sie als Hals-Nasen-Ohrenarzt dann diagnostizieren oder?
Ja, Sie können das auch selber machen. Sie können sozusagen den Kiefer, also den Unterkiefer nach unten ziehen, also den Mund öffnen und den Finger sozusagen vor dem Ohr einfach mal tasten. Dann merken Sie so eine Bewegung vor dem Ohr, nämlich das ist das Kiefergelenk. Und wenn Sie dann mit dem Finger reindrücken, das tut weh, dann wissen Sie, es ist das Kiefergelenk und es ist nicht das Ohr. Das ist ein ganz leichter Test, können Sie auch selber machen.
Okay, probiere ich nachher auf jeden Fall mal aus. Wir haben in der Reportage gerade auch über Paukenergüsse gehört. Was ist das denn und warum ist das ein Problem?
Ja, der Paukenerguss, das ist sozusagen ein Ausschwitzen von Flüssigkeit im Mittelohr, häufig im Rahmen einer Entzündung. Und das führt natürlich zu einer Schallleitungsstörung, weil es ja dann wie bei einer Trommel, die nicht luftgefüllt ist, sondern da ist Flüssigkeit drin. Das ist dann eine Dämpfung und dann hören sie einfach schlechter. Gerade bei Kindern ist das natürlich ein Problem. Wir haben es gerade gehört, in der Schule, teilweise können die dann nicht richtig dem Unterricht folgen. Bei Erwachsenen ist es eher so, dass dieses Druckgefühl unangenehm ist. Als Erwachsener kann man das verstehen, warum man schlechter hört. Man kann damit umgehen, aber es irritiert natürlich, weil man dann ständig seinen Kopf in die richtige Richtung drehen muss oder man hat immer das Gefühl, so wie Watte im Ohr zu haben. Das stört natürlich.
Und dann muss man versuchen, die Flüssigkeit abfließen zu lassen.
Ja, man kann was Flüssigkeitsförderndes nehmen, wie zum Beispiel ACC oder so etwas, damit die Flüssigkeit dünnflüssiger wird. Man kann Nasenspray nehmen, man kann auch inhalieren mit was Abschwellenden, wo Kampfer am Menthol ähnliches drin ist. Das fördert die Belüftung durch die eustachische Röhre und dadurch fließt diese Flüssigkeit schneller ab.
Und wann sollte man das ärztlich abklären lassen, wenn das alles nichts hilft?
Also am mindestens oder frühestens nach 3 Tagen, spätestens nach 1 Woche sollte man dann einen HNO-Arzt aufsuchen, wenn das nicht besser wird und spontan heilt.
Okay, und der kann sich das dann anschauen und genau. Entsprechend reagieren. Paukenröhrchen waren gerade noch ein Thema. Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal...
Ja, das ist sozusagen eine Zwangsbelüftung über das Trommelfell. Das heißt, wenn die Belüftung über die äußere Röhre nicht ausreichend ist, auch bei Erwachsenen, dann kann man an Paukenröhrchen legen. Das ist sozusagen eine Zwangsbelüftung über den äußeren Gehörgang Richtung Mittelohr.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ohrenschmerzen und Ohrenentzündung, das ist heute unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Und als Experte dazu ist bei mir im Studio Professor Jörg Schipper. Er ist Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und angerufen bei uns hat Frau Nierbeck aus Offenburg. Sie hatte eine Operation an den Ohren wegen eines Cholesteatoms. Frau Nierbeck, welche Frage haben Sie an unseren Experten?
Ja, hallo, guten Tag an alle in der Runde. Wie schon Sie sagten, hatte ich am 13.05. diese Cholesteatom-Operation. Das war die 3. notwendige nach den früheren in den Jahren 2016 und 2017. Die 3. ist eigentlich nicht mehr erwartet worden, aber sie war dann doch notwendig. Das Cholesteatom ist gutartig. Das war also, muss ich glaube ich nicht weiter erklären, ich rede ja mit den allerbesten Fachleuten. Meine Fragen dazu, nach der Operation hatte ich dramatischen Schwindel, ich konnte alleine nicht aus dem Bett und so weiter. Das hat sich inzwischen, sind ja 2,5 Monate her, gebessert, aber ich gehe außerhalb des Hauses, kann ich nur mit Stock gehen, weil die schwankende Unsicherheit immer noch da ist. Und jetzt hätte ich 2 Fragen. Die eine, haben Sie eine Anregung für spezielle Therapien, Übungen gegen den Schwindel? Ich habe natürlich verschiedene kleine Faltbroschüren für Anleitungen. Die letzte ist die intensivste, die habe ich aber erst 2 Tagen vom Zentrum für HNO Münster-Greven für benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel. Das liegt mir vor. Und die 2. Frage anschließend wäre dann, die Operation ist 2,5 Monate her. Ich habe keinerlei Schmerzen nach wie vor. Das linke Ohr, es nässt immer noch ganz, ganz, ganz leicht. Also nachts kommt immer ein bisschen Watte ins Ohr. Und ab wann kann ich mich wieder um ein neues Hörgerät kümmern? Das wären meine Fragen.
Vielen Dank, Frau Nierbeck. Dann fangen wir vielleicht erstmal mit der 1. Frage zum Schwindel an.
Ja, das Cholesteatom ist eine chronische Knocheneiterung und die kann natürlich auch auf das Innenohr sich übertragen. Im Innenohr haben wir einmal die Cochlea, also die Hörschnecke und natürlich das Gleichgewichtsorgan. Und wenn das Gleichgewichtsorgan auch unter Umständen, also der Knochen, die knöcherne Begrenzung vom Gleichgewichtsorgan im Rahmen des Cholesteatoms aufgebraucht ist, kann es zu Schwindel kommen. Allerdings habe ich gerade gehört, dass die ärztlichen Kollegen ja einen paroxysmalen Lagerungsschwindel festgestellt haben. Das ist etwas anderes. Das sind Kalkplaques in den Bogengängen, also im Gleichgewichtsorgan, die sich ablagern können und die führen zu diesen Schwindelerscheinungen. Das nennt man dann paroxysmaler Lagerungsschwindel. Das würde allerdings dann nicht mit dem Cholesteatom zusammenhängen.
Und wie geht man dann vor?
Man muss wenn es tatsächlich ein paroxysmaler Lagerungsschwindel ist, da muss man so bestimmte Übungen machen im Liegen. Da gibt es so bestimmte Manöver. Die Patienten kriegen dann auch so einen Übungsbogen mit. Da muss man sich ganz schnell aufrichten. Und damit löst man diese Kalkplaques im Gleichgewichtsorgan. Und das verhindert dann sozusagen, dass weiter Schwindel entsteht.
Also schicken wir die Frau Nierbeck erstmal auf die Turnmatte. Und wann soll sie sich um ein neues Hörgerät kümmern? Wie groß sollte der Abstand sein zu so einer Operation?
Ja, also eigentlich sollte das Ohr nicht mehr laufen nach so einer Operation. Also entweder ist da noch eine Entzündung im Gange oder eine Wundheilungsstörung. Das Ohr sollte trocken sein, bevor ein Hörgerät wieder benutzt wird, weil sonst eine Superinfektion im äußeren Gehörgang entsteht. Dann haben wir eben wieder diese Otitis externa, die Entzündung des äußeren Gehörgangs, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und das sollte ja möglichst vermieden werden. Es kann dann sogar so eine Pilzinfektion sogar entstehen im Rahmen des Hörgeräteanpassstückes.
Also lieber noch ein bisschen warten. Vielen Dank nach Offenburg an Frau Nierbeck. Und uns hat angerufen Frau Huberich vom Bodensee. Sie berichtet, dass in ihrer Familie juckende Gehörgänge häufig vorkommen. Hallo Frau Huberich.
Grüß Gott. Das passt jetzt gerade, was der Kollege gesagt hat, mit dem Pilzinfektion. Meine Frage ist, was ist die Ursache dieses Juckens? Wer ist zuständig? Ist es der Hautarzt? Oder ist es der fürs Gehör spezialisierte? Und was kann man tun?
Also primär für die Diagnostik ist der Hals-Nasen-Ohrenarzt zuständig. Der muss sich angucken, woher kommt das Jucken? Ist es eine Entzündung oder ist es sozusagen eine Kontaktallergie, eine allergische Reaktion? Beides ist möglich. Oder ist es sogar eine Pilzinfektion, die sich aber auch im Rahmen einer Kontaktallergie draufgesetzt hat? Also beides ist möglich oder es ist auch zusammen, kann das auftreten. Das muss erstmal der Hals-Nasen-Ohrenarzt entscheiden. Ist es eine Kontaktallergie, kann man auch den Hautarzt hinzuziehen, der dann entsprechend einen Test machen kann zum Ausschluss einer Kontaktallergie.
Wenn man ja überhaupt nichts in dieses Ohr reintut, also kein Hörgerät oder sonst irgendwas, was für ein Kontakt sollte das dann sein?
Das hängt damit zusammen, wenn Sie zum Beispiel die Haare waschen, in dem Haarwaschmittel sind bestimmte Lösungsmittel drin, die laufen dann runter beim Haarewaschen und laufen in den Gehörgang und das löst dann eine entsprechende Kontaktallergie aus.
Dann bedanke ich mich auch bei Frau Huberich vom Bodensee für Ihre Frage.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Per E-Mail hat uns Frau Tandler ihre Frage zukommen lassen aus der Nähe von Eisenach. Bei ihrem Sohn, der 7 Jahre alt, ist eine Mittelohrentzündung diagnostiziert worden und der Arzt hat ein Antibiotikum verordnet. Sie möchte jetzt wissen, ob sie das wirklich geben muss oder ob es auch Möglichkeiten gibt, das zu vermeiden.
Ja, ich kann das verstehen, dass man natürlich nicht so gerne Antibiotikum gibt. Sollte man aber in dem Fall, weil hier die Gefahr besteht, dass die bakterielle Entzündung im Mittelohr auf das Innenohr sich überträgt und dann wäre der Hörschaden nicht mehr reversibel. Und das möchte man gerade bei Kindern vermeiden. Deswegen gibt man in diesen Ausnahmefällen doch sehr früh ein Antibiotikum.
Wir haben noch einen Hörer, Herr Thiem aus München. Bei ihm wurden Pilze im Gehörgang festgestellt. Hallo, Herr Thiem.
Ja, grüß Gott.
Ihre Frage bitte an Herrn Schipper.
Ja, ich habe seit einigen Monaten eine nasse Stelle im Gehörgang, die wohl hervorgerufen wurde durch Pilze. Das hat man also durch Laboruntersuchung festgestellt. Der Arzt hat also mehrfach jetzt mit Tropfen und Salben versucht, dem entgegenzuwirken, aber ohne Erfolg. Ich trage ein Hörgerät und das verstopft natürlich diesen Gehörgang und dadurch entsteht natürlich viel Gehörschmalz oder mehr Ohrschmalz und der lagert sich dann über diese nasse Stelle. Der HNO-Arzt weiß nicht mehr weiter zu helfen und deshalb meine Frage, was kann ich tun?
Man sollte auf jeden Fall eine Kontaktallergie ihres Ohranpassstückes ausschließen oder man muss auch gucken, ob das Ohranpassstück nicht zu fest im Gehörgang sitzt, weil auch dieser zu starke Druck auf die Gehörgangshaut kann zu Ragaden, zu Einrissen führen, die dann zu nässenden äußeren Gehörgang führen.
Also Sie vermuten, Herr Schipper, dass das Hörgerät das größere Problem ist und nicht die Pilzinfektion?
Das Ohranpassstück, ja, vom Hörgerät.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich auch bei Herrn Thiem. Herr Weber hat uns eine E-Mail geschickt. Er fragt, was von einer langfristigen Therapie mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung zu halten ist, um Ohrenschmalz aufzulösen. Er hatte 3-mal eine Operation wegen Knochenalterung und ein leichtes Rezidiv auf einer Seite, also Wasserstoffperoxid.
Hat man früher gerne gemacht. Mittlerweile ist man davon ab, weil es doch auch unangenehme Hautreaktionen auslösen kann. Man würde heute gegen Ohrschmalz eine sogenannte hydrophobe Substanz nehmen, wie zum Beispiel Olivenöl, weil der Ohrschmalz ist ja sehr fetthaltig. Und wenn Sie Olivenöl, einen kleinen Tropfen Olivenöl reingeben, dann löst sich langsam der Ohrschmalz auf und läuft sozusagen als Flüssigkeit raus. Das ist sozusagen die beste Therapie.
Und das ist schonender als Wasserstoffperoxid.
Absolut.
Okay. Vielleicht bleiben wir kurz mal beim Ohrenschmalz. Viele benutzen ja Q-Tips oder Wattestäbchen dafür. Sie hatten vorhin schon gesagt, dass man da vorsichtig sein muss, dass es keine Verletzungen gibt. Uns hat Frau Wachs eine E-Mail geschrieben und sie fragt, was ist denn die Alternative? Also um Ohrenschmalz loszuwerden, was kann man verwenden? Vielleicht mechanisch auch, wenn man Q-Tips vermeiden möchte.
Ja, wenn sehr viel Ohrschmalz schon im Gehörgang drin ist, dann schiebt man durch den Q-Tip den Ohrenschmalz eigentlich Richtung Trommelfell. Also man erzeugt genau das Gegenteil oder man verletzt sogar das Trommelfell. Besser ist hier nicht gerade Ohrenwachs. Man kann natürlich auch diese Ohrenwachs nehmen. Es geht einfach darum, dass man eine hydrophobe Substanz nimmt, wie zum Beispiel eben Olivenöl, damit sich das vermischt mit dem Ohrenschmalz, damit das flüssiger wird und dann auf natürlichem Wege aus dem Gehörgang rausläuft.
Also alles besser, als da drin rumzukratzen.
Absolut.
Und dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht von Frau Schuster. Sie sagt, sie hatte über längere Zeit einen stichartigen Schmerz im Ohr und die Fehlstellung des Kiefers war die Ursache. Ist das typisch, dass das so sticht?
Ja, das ist, kann dazu führen, dass es so sticht. Es gibt noch eine andere Differentialdiagnose, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist das sogenannte Kosten-Syndrom. Das ist so ein verlängerter Prozessus dilius. Das sieht man in so einer Röntgenaufnahme. Der kann auch so einen stechenden Schmerz machen.
Was heißt Prozessus?
Das ist so ein Knochen, der aus der Schädelbasis in den Hals ragt. Bei manchen Menschen ist der verlängert über das normale Maß hinaus. Das sieht man am Röntgenbild. Und dann haben die manchmal so einen stechenden Schmerz, insbesondere beim Schlucken.
Bevor wir hier weiter Ihre Fragen beantworten, wollen wir noch auf eine mögliche Komplikation bei der Behandlung von Ohrenentzündungen eingehen. Denn wenn die Symptome durch die Gabe von Ohrentropfen oder auch Salben erstmal nicht besser, sondern noch schlimmer werden, dann stehen Betroffene vor einem Rätsel. Woran man dann denken sollte, darüber möchte ich jetzt mit Professor Martin Wagenmann sprechen. Er ist Oberarzt der HNO-Universitätsklinik in Düsseldorf, Leiter des Schwerpunkts Rhinologie, Allergologie und endoskopische Schädelbasischirurgie und stellvertretender Leiter des Universitätsallergiezentrums. Hallo, Herr Wagenmann.
Na, hallo, Frau Schmude, das haben Sie ja ganz sorgfältig alles aufgezählt.
So sind wir hier. Herr Wagenmann, wenn sich die Symptome bei einer Ohrenentzündung durch die Behandlung eher verschlechtern, woran kann das liegen?
Ja, das kann tatsächlich auch mal daran liegen, dass Patienten gegen Inhaltsstoffe von den Medikamenten, also oft Ohrentropfen oder Salben, mit denen sie da behandelt werden, allergisch reagieren.
Sehen Sie denn solche Fälle häufig bei Ihnen in der Sprechstunde?
Naja, es gibt wenige Untersuchungen dazu, die die Häufigkeit tatsächlich mal konkret untersucht haben. Aber man sollte eben vor allem dann dran denken, wenn trotz Behandlung sich so gar kein Erfolg zeigt oder möglicherweise, wie Sie das schon anmoderiert haben, das sogar eher wieder schlimmer wird. Und dann kann man eben an Kontaktallergien in erster Linie denken, also Typ 4 Allergien, das ist was anderes als die klassischen Pollenallergien oder so. Aber das ist ganz wichtig, dass man das berücksichtigt und dann eben auch testet.
Wie schnell tritt denn so eine Reaktion auf, wenn man da eine Kontaktallergie hat?
Ja, das ist genau der Punkt. Kontaktallergien sind eher langsam in Anführungszeichen. Also das kann bis so eine Sensibilisierung auftritt. Das kann durchaus auch mal ein paar Wochen dauern, wenn sie nicht vorher schon da war. Dann kann die Reaktion auch nach einem Tag oder nach zwei schon entstehen.
Und wenn Patientinnen und Patienten damit zu Ihnen kommen, wie gehen Sie dann vor?
Eine Sache, die man machen kann, die etwas schwierig zu vermitteln manchmal ist, ist dann tatsächlich erstmal die lokale Behandlung am Ohr mit eben Salben oder auch Tropfen tatsächlich wegzulassen, erstmal für ein Weilchen und zu beobachten, ob es dadurch nicht zu einer Besserung sogar kommt. Und wenn da die Tendenz dazu da ist, dann würde ich sagen, ja, dann sollten wir unbedingt mal so eine Testung auf Kontaktallergien durchführen.
Das heißt, die Ohrenentzündung muss man dann anders behandeln?
Ja, genau. Die muss man dann anders behandeln. Aber entscheidend ist natürlich, dass man dann rausgefunden hat, gegen was der Patient allergisch reagiert. Es ist ja nun so, dass eben die Inhaltsstoffe, die Wirkstoffe von den Medikamenten selber sein können. Also zum Beispiel Antibiotika in den antibiotikahaltigen Ohrentropfen oder Salben. Typisches Beispiel dafür wäre Neomycin. können aber auch Konservierungsmittel oder Salbengrundlagen sein oder sonstige Bestandteile in diesen Tropfen drin. Und da das natürlich nicht in allen drin ist, kann man dann gegebenenfalls eben ausweichen auf ein anderes Präparat, wo das nicht vorhanden ist. In vielen Fällen kann man dann auch mit Cortison behandeln.
Und wie findet man raus, welcher Stoff in den Tropfen oder in der Salbe die Ursache ist für die Kontaktallergie?
Ja, das ist eben der aufwendige Prozess in der Tat. Da macht man einen sogenannten Epikutantest oder Patchtest. Das ist der Allergietest, wo auf den Rücken Pflaster geklebt werden und in verschiedenen Kämmerchen dann eben die einzelnen zum Beispiel auch Medikamente aufgetragen werden. Es gibt aber auch eine sogenannte Standardreihe, wo dann eben bestimmte häufig vorkommende Konservierungsmittel und sowas bereits mit drin sind. Und das dauert mindestens 3 Tage. Man kann auch eine Spätablesung machen, die noch später ist. Das heißt, da muss man dann mehrfach nach dem Anbringen der Pflaster zum Arzt kommen und dann wird das beurteilt, ob die Testreaktion, also ob die Reaktion allergisch ist oder nicht.
Gibt es denn auch den umgekehrten Fall, dass eine Kontaktallergie die Entzündung im Gehörgang am Ohr erst ausgelöst hat?
Ja, genau. Das gibt es tatsächlich auch. Ne? Also das sind dann eben Stoffe, die mit dem Ohr in Kontakt kommen und die Allergie auslösen können. Das ist wahrscheinlich seltener als andersrum, dass die Medikamente das sind. Aber wie das auch in der Sendung, glaube ich, schon angeklungen ist, können das zum Beispiel Ohrpassstücke von Hörgeräten sein. Das kann in seltenen Fällen auch mal ein Haarshampoo sein oder eine Creme, die man aufträgt oder ähnliches.
Welche Rolle Kontaktallergien bei der Behandlung von Ohrenentzündungen spielen können, darüber habe ich mit Professor Martin Wagenmann gesprochen. Er ist Oberarzt an der HNU-Universitätsklinik Düsseldorf. Vielen Dank, Herr Wagenmann.
Vielen Dank Ihnen, Frau Schmude.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Angerufen hat auch Martha Ringer aus Berlin und sie hat eine Frage zu Ohrenschmerzen, die durch Wasser und starken Wind ausgelöst werden. Guten Tag, Frau Ringer.
Hallo, genau. Also ich hatte schon Ewigkeiten Ohrenschmerzen und dann bin ich zum Ohrenarzt gegangen und die meinte dann zu mir, dass mein Gehörgang irgendwie eng ist und dass, wenn Wasser reinkommt, es nicht mehr rauskommt. Und seitdem achte ich halt darauf, dass kein Wasser mehr reinkommt. Ich trage immer Ohrenstöpsel beim Duschen etc. Und trotzdem habe ich Schmerzen, wenn Wind ist und es wird irgendwie einfach nicht besser. Und es sind noch genau die gleichen Schmerzen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Genau.
Also wäre die Vermutung, dass vielleicht gar nicht das Wasser der Auslöser ist? Herr Schipper, haben Sie eine Idee dazu?
Genau. Ja, also man müsste jetzt nochmal den Gehörgang sich anschauen. Es gibt sogenannte Gehörgangsexostosen. Das sind so, ja, die führen zu einer Einengung des äußeren Gehörgangs. Und das führt dann dazu, dass wenn Sie jetzt baden gehen oder geschwommen sind, dass sich Wasser zwischen Trommelfell und diesem Gehörgangseinengung bildet. Und das Wasser bleibt da drin, das läuft nicht ab. Und dieses Wasser kann sich dann entzünden und reizt auch den Gehörgang. Wenn das der Fall ist, dann müsste man eben sich überlegen, ob man diese Gehörgangsexostosen abträgt.
Und wenn Wasser jetzt aber vermutlich nicht das Problem ist, sondern Wind, kann auch das?
Ja, der Wind kann das auch sein, weil häufig ist das ja eine Mischung aus Ohrenschmalz und Wasser und dann kommt dieser Wind da rein und dann verteilt sich das da durch diesen Wind auf dem Trommelfell und das kann dann noch zusätzlich zu einer Meningitis, zu einer Trommelfellentzündung führen.
Das heißt, wie kann man sich davor schützen?
Ja, am besten, man sollte mal zum HNO-Arzt gehen und fragen, ob sich solche Gehörgangsexostosen da erkennen lassen und wenn ja, dann sollte man sich doch überlegen, dass man die abträgt.
Okay. Dann vielen Dank nach Berlin an Frau Ringer für ihre Frage. Und wir haben eine Mail bekommen von Herrn Lesig. Er möchte eine Erfahrung mit uns teilen. Er sagt, er hatte sonst immer im Frühjahr Ohrenschmerzen, die vom HNO-Arzt behandelt wurden. Und er konnte dem irgendwann vorbeugen, indem er Watte ins Ohr gesteckt hat. Ist das eine Methode, die zur Nachahmung empfohlen wird?
Ja, eigentlich nicht. Das ist ja vergleichbar mit den Q-Tips. Sie stopfen sich da Watte rein. Damit können Sie den natürlichen Ohrschmalz, der ja eigentlich immer da ist, den drücken Sie sozusagen weiter Richtung Trommelfell. Auf Dauer ist das sicherlich keine gute Idee. Warum das geholfen hat, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also vielleicht war das Zufall, Koinzidenz von zwei Dingen, die gar nicht miteinander zusammenhängen. Wahrscheinlich im Frühjahr, wenn man da häufiger Ohrenschmerzen bekommt, kann das auch allergisch bedingt sein. Das ist der häufigste Fall im Rahmen einer Rhinitis. Und das führt dann zu einer Tubenventilationsstörung. Das kann zu einer beginnenden Mittelohrentzündung führen mit entsprechenden Ohrenschmerzen.
Aber sich was ins Ohr zu stecken, davon wird prinzipiell eher abgeraten. Es gibt ja auch Hausmittel, die für die Behandlung von einer Ohrenentzündung kursieren, sage ich mal. Ich denke da an Zwiebeln, zum Beispiel Zwiebelsaft.
Ja, es gibt ja so, früher hat man ganz gerne Zwiebelkissen genommen oder Kirschkernkissen. Kirschkernkissen für die Wärme, Zwiebelkissen, weil die im Prinzip die Feuchtigkeit oder Flüssigkeit raussaugen aus der Haut. Das ist dann häufig der Fall bei kleinen Kindern. Wenn die auch noch eine begleitende Knochenentzündung haben, eine Mastoiditis, dann soll das helfen, dass dadurch die Flüssigkeit, die vor allen Dingen auch gemischt ist unter Umständen mit Exudat von Bakterien, dass die aus der Haut im Prinzip herauskommt. Ich meine, das sind einfach alte Hausmittel. Ich glaube auch, ich als Kind habe das damals auch mal bekommen, als ich eine Mittelohrentzündung hatte. Heute macht man das eigentlich nicht mehr.
Okay. Ein weiterer Hörer, Herr Bulaki aus Oberbayern, er denkt in Richtung Prävention, schreibt er uns, und achtet darauf, dass er sich keiner lauten Umgebung aussetzt und benutzt häufig weiche Ohrenstöpsel in einer lauten Umgebung, aber auch zum Schlafen. Jetzt fragt er, kann es schädlich sein, dass er so oft, so häufig Ohrenstöpsel trägt?
Ja, also hier wird eine andere Ursache von Ohrenschmerzen angesprochen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, nämlich durch Schall. Das ist häufig der Fall, man nennt das Recruitment, das heißt bei älteren Menschen, wenn die eine Hochtonschwierigkeit haben, haben die das Problem, dass bestimmte Filtermechanismen nicht mehr funktionieren im Innenohr. Das heißt, so quietschende Reifen oder bestimmte schreiende Kinder, das tut denen richtig weh in den Ohren. Das nennen wir dann Recruitment. Und das, dagegen kann man sich natürlich dann schützen, wenn man sich Ohrenstöpsel reintut, weil das dämpft natürlich um einige dB und dadurch ist dieses unangenehme Geräusch nicht mehr so laut. Aber das ist eine ganz andere Ursache, hat nichts mit Entzündung zu tun, sondern das ist etwas mit der Schallwahrnehmung.
Und kann es schädlich sein, wenn man dauerhaft oder häufig
Ohrenstöpsel trägt? Nein, es ist nicht schädlich. Also auch großes Thema jetzt auch bei den Musikkonzerten, also jetzt bei Taylor Swift war das ja ein großes Thema, wo dann über 100 dB unter Umständen dann entstehen, vor allem durch das kreischende Publikum, durch die kreischenden jungen Zuschauer. Das ist nicht gefährlich, aber es ist unangenehm. Es tut richtig weh dann in den Ohren.
Und wir haben die nächste Hörerin in der Leitung, Frau Franke aus Norddeutschland. Hallo, Frau Franke.
Ja, guten Tag.
Welche Frage haben Sie an Herrn Schipper?
Also ich habe keine Frage, sondern ich wollte gerne meine Erfahrung mitteilen. Und zwar hörte sich das bis jetzt für mich relativ harmlos an, also dass es so einen Erguss gibt und da bildet sich dann so Feuchtigkeit, ja. Also bei mir war das so, ich habe von Säugling an ständig Mittelohrentzündung gehabt und das hat aber ganz schlimm immer geeitert gleich. Also so schlimm, dass wenn ich mal Watte drin hatte, der Eiter hat die Watte richtig rausgedrückt, so stark war der, ne? Und das ist dann auch irgendwann, also ich hatte dann auch Löcher in den Trommelfellern. Und auf der einen Seite ist das auch gar nicht mehr zugegangen, sodass ich schon mit 16 dann neue Trommelfelder bekommen musste. Übrigens in Düsseldorf an der Uniklinik.
Das heißt, bei Ihnen hat die Mittelohrentzündung dazu geführt, dass das Trommelfell reißt?
Ja, genau. Also die Hörerin hat da ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Möglicherweise gab es da eine anatomische Variante, dass zum Beispiel eben schon die Tubenbelüftung schon als Kind nicht ausgereicht hat und dass sich dort sehr früh ein Cholesteatom gebildet hat, eine chronische Knocheneiterung. Und deswegen kam dann auch die Notwendigkeit, dass man das Trommelfell rekonstruieren musste.
Vielen Dank an Frau Franke erstmal. Vielleicht können wir da noch mal einhaken. Wenn jetzt im Rahmen einer Entzündung das Trommelfell reißt, dann ist das ja erstmal entlastend vermutlich, aber wie geht man damit um?
Also gerade bei Kindern ist ja häufig so, es bildet sich dieser Erguss, diese Flüssigkeit drückt aufs Trommelfell nach außen und dann irgendwann platzt das Trommelfell und dann ist der Schmerz schlagartig weg. Normalerweise verschließt sich das Trommelfell wieder, macht man auch operativ, das nennt sich Paracentese, wenn wir künstlich das Trommelfell schlitzen und die Flüssigkeit absaugen. Und die verschließt sich normalerweise spontan wieder innerhalb von 24 Stunden. Verschließt sich dieser Defekt nicht, dann sollte man HNO-Arzt aufsuchen und dann muss man zu einem späteren Zeitpunkt dieses wieder operativ verschließen.
Und Paukenröhrchen sind ja quasi, dass man dem zuvorkommt, dass das Trommelfell reißt? Oder?
Nein, die Paukenröhrchen haben nicht den Sinn, dass man eine Zwangsbelüftung herstellt. Also man geht davon aus, dass es eine chronische Tubenventilationsstörung gibt, aus welchen Gründen auch immer. Das kann eine Rhinitis sein, das kann eine anatomische Variante sein, das kann auch eine Vernarbung sein, ein Folge einer Operation. Und dann kann man ein Paukenröhrchen einsetzen. Und dieses führt zu einer Zwangsbelüftung des Mittelohres. Problem ist, Mittelohr ist ja normalerweise steril. Man muss dann so ein bisschen aufpassen beim Baden, also dass man dann zumindest nicht taucht, damit da kein Wasser über den äußeren Gehörgang Richtung Mittelohr eindringt. Das ist gerade bei Kindern ein Thema. Es gibt Paukenröhrchen, das sind sogenannte Dauerpaukenröhrchen, die bleiben drin. Und es gibt welche, die stoßen sich ab nach circa 6 bis 8 Wochen von alleine.
Und wie entscheidet man, was davon eingesetzt wird?
Bei Kindern, bei kleinen Kindern würde man auf jeden Fall diese abstoßenden Paukenröhrchen einsetzen, weil das ja häufig nur eine vorübergehende Sache ist. Denn infolge von Polypen, die man ja dann mit entfernt, reguliert sich das wieder. Das heißt, die Belüftung über die eustachische Röhre wird wieder hergestellt. Und dann macht es ja auch Sinn, dass die Paukenröhrchen sich von alleine abstoßen, weil man möchte den Kindern ja keinen zweiten operativen Eingriff zufügen. Bei Erwachsenen ist es meist etwas Chronisches und nicht so ohne weiteres reversibel. Da kann es auch Sinn machen, ein Dauerpaukenröhrchen einzusetzen.
Das bleibt dann drin, man hat eine Dauerbelüftung.
Genau.
Weil sonst die Entzündung auch chronisch verlaufen kann.
Genau, so ist es. Man muss natürlich dazu sagen, es führt natürlich auch zu einer Hörstörung, weil die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells wird dadurch beeinträchtigt. Da reden wir von 10 dB, wenn man Pech hat sogar 15 dB. Das kann auch nachteilig werden für einen Erwachsenen, wenn der zum Beispiel sehr aufs Hören angewiesen ist, vielleicht berufsbedingt beispielsweise.
Frau Börsig hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass ihr 5-jähriger Sohn ab und an abends beim Einschlafen über mittelstarke Ohrenschmerzen klagt. Er schläft dann mit Mütze und am nächsten Morgen erwähnt er die Schmerzen nicht mehr. Das kommt regelmäßig vor. Und sie fragt sich jetzt, ob sie damit zwingend zum Arzt gehen müsste, um das abklären zu lassen. Und geht man dann am Abend, bevor die Ohrenschmerzen auftreten, vermutlich auftreten, oder eher morgens? Ist der Zeitpunkt wichtig?
Ja, also aufgrund dieser Angaben kann ich jetzt noch so keine richtige Ursache identifizieren. Sicherlich würde es mal Sinn machen, zum Hals-Nasen-Ohr zu gehen, einmal sich die Ohren überprüfen zu lassen, dass da auch wirklich nichts ist. Vielleicht kann es auch was sein mit dem Kiefergelenk, dass jetzt die zweiten Zähne kommen, dass es da irgendwie eine Irritation gibt, wäre auch denkbar.
Das heißt, Ohrenschmerzen können bei Kindern auch ein Zeichen sein für, ich nenne es mal, harmlose Geschichten.
Absolut, genau.
In dem Fall die Zähne. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der fragt, inwiefern Schwerhörigkeit und Ohrenschmerzen mit der Krankheit Morbus Meniere zusammenhängen können, eine Erkrankung des Innenohrs.
Ja, der Morbus Meniere ist ja ein Syndrom, das gekennzeichnet ist durch eine Schwerhörigkeit, vor allen Dingen wenn der Morbus Meniere, wie wir sagen, ausbrennt, tritt mit Drehschwindel auf und einem Ohrgeräusch. Das ist diese klassische Trias. Wir wissen heute noch nicht ganz genau, wie dieser Morbus Meniere entsteht. Man geht davon aus, dass ein Hydrops, also ein Überschuss an Wasser im Innenohr, sich befindet. Man kann heute das kernspintomografisch auch nachweisen, wenn man den Verdacht hat auf ein Morbus Meniere, und kann dann, je nachdem, es gibt da so eine Stufentherapie, wie man zum Beispiel diesem Morbus Meniere begegnen kann. Man kann aber in der Regel, wenn das Hören schon gelitten hat, ist das häufig nicht reversibel.
Okay, hier kommt noch die Frage, ob antibiotische Infusionen fürs Innenohr dann noch helfen können.
Bei Morbus Meniere spielt das ja eigentlich keine Rolle. Bei einer Mittelohrentzündung mit Innenohrbeteiligung, wir nennen das dann Labyrinthitis, sollte man das auf jeden Fall tun. Man möchte ja alles vermeiden, dass es zu einem bleibenden Hörschaden kommt im Innenohrbereich. Da ist es so, dass wir in der Klinik dann immer auch prophylaktisch oder präventiv ein Antibiotikum infundieren. Natürlich können es auch mal Viren sein. Es sind nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, die eine Labyrinthitis auslösen können. Dagegen gibt es kein richtiges Medikament natürlich. Aber da wird trotzdem Antibiotikum verabreicht, präventiv, um eine Bakterie-Superinfektion auszuschließen.
Und diese Innenohrentzündung kommt immer aus dem Mittelohr zuerst?
Das ist der häufigste Weg, wie so eine Entzündung entsteht. Weil da gibt es zwei so ganz dünne Membranen außer dem Knochen. Und über diese dünnen Membranen kann sich dann sehr leicht ein Bakterium oder ein Virus aus dem Mittelohr ins Innenohr bewegen. Und das führt dann zu einer Innenohrbeteiligung oder eben zu einer Labyrinthitis.
Und die kann man differenzieren von der Mittelohrentzündung? Sind da die Symptome anders?
Ja, die haben dann eine Innenohrbeteiligung, das heißt, sie haben einen Innenohrabfall. Dann sollten sie unbedingt zu einem HNO-Arzt gehen oder besser noch zu einer Klinik, weil dann sollte man unbedingt auch Cortison verabreichen, um diese ödematöse Mitreaktion zu blockieren und natürlich auch ein Antibiotikum. Weil dieser Innenohrhörverlust ist meist nicht mehr reversibel und das möchte man natürlich unbedingt vermeiden.
Mhm, weil im Innenohr das Gehör, quasi der Hörsinn sitzt.
Genau, da sind die Hörzellen und die äußeren Haarzellen und wenn die in Mitleidenschaft gezogen werden, dann ist das leider endgültig. Das können wir dann auch nicht mehr rückgängig machen.
Jetzt ist es ja manchmal schwierig für einen selbst abzugrenzen. Wann muss ich da schnell reagieren und wann nicht? Woran kann man denn erkennen, ob diese entzündlichen Prozesse im Ohr die Ursache für Ohrenschmerzen sind und wann muss man an andere Ursachen denken?
Also Schwindel ist auf jeden Fall ein großes Warnsymptom, weil das bedeutet immer, dass eine Innenohrmitbeteiligung da ist, also eine Labyrinthitis. Dann bitte sofort zum HNO-Arzt gehen oder in die Klinik gehen, weil da muss man sofort reagieren. Wenn der Schmerz länger als 3 Tage anhält, trotz möglicher Hausmittel, auch dann sollte man zu einem HNO-Arzt gehen und weiter abklären lassen, wo die Ursache eigentlich herkommt.
Wir hatten das ja vorhin schon kurz angerissen, dass auch Karzinome eine Ursache sein können. Mhm. Für Ohrenschmerzen sind das dann zwangsläufig auch Tumore im Ohrenbereich?
Nein, das sind Tumore meist im Bereich des Speiseröhreneingangs oder im tieferen Rachenbereich, Hypopharynx, wie wir sagen. Die bleiben häufig im Anfangsstadium völlig unbemerkt. Die haben keine Schluckbeschwerden. Das Einzige, was diese Patienten häufig haben, ist Ohrenschmerzen, sonst gar nichts. Und das betrifft natürlich jetzt nicht Kinder, sondern das ist meist Erwachsene zwischen dem 50., 60. Lebensjahr, 70. Lebensjahr, wenn vielleicht noch andere Risikofaktoren eine Rolle spielen, wie Rauchen oder übermäßiger Alkoholgenuss, dann sollte man daran denken, dass so ein Ohrenschmerzen beim Erwachsenen auch unter Umständen andere Ursachen haben könnte, wie zum Beispiel ein Tumor. Es gibt aber auch dieses Kostensyndrom, das ist dieser verlängerte Prozessus steroideus. Der kann auch sowas mal auslösen. Das ist ein Knochen, der sozusagen aus der Schädelbasis hervorragt in den Halsbereich rein. Das kann man sehr leicht sehen durch eine Röntgenaufnahme, durch eine Röntgenseitlichaufnahme. Auch der kann zum Beispiel so einen punktuellen Ohrenschmerz auslösen.
Wir haben Herrn Gottelt aus Thüringen in der Leitung. Hallo, Herr Gottelt.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ihre Frage bitte.
Ja, meine Tochter, 13 Jahre, die hat seit 6 Jahren immer wieder bei Anstrengung oder bei Wind, bekommt sie auf dem einen Ohr, immer auf demselben, auf dem rechten, bekommt sie Ohrenschmerzen oder sagt, sie hat einen Schmerz am Ohr. Und wir haben das auch schon untersuchen lassen. Also wir waren beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat gesagt, sie hat da so eine Überempfindlichkeit und das kann schon sein, dass das immer wieder auftritt, aber es ist wirklich immer wieder, was wir schon getan haben, ist, wenn wir mal unterwegs sind oder wenn es windig ist, dann setzen wir mal hier ein Stirnband auf, dass das Ohr sozusagen geschützt ist. Da wird es ein bisschen besser, aber es kann trotzdem auftreten. Aber es ist halt auffällig, dass wenn wir mal Fahrrad fahren oder wenn sie sportliche Anstrengung hat oder wenn Wind ist, ist immer auf demselben Ohr, bekommt sie einen Ohrenschmerz.
Woran könnte das liegen, Herr Schipper?
Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass die Gehörgangshaut in irgendeiner Form geschädigt ist, zum Beispiel durch sogenannte Ragaden. Das sind so kleine Einrisse, weil die Gehörgangshaut entweder zu trocken ist oder Ohrenschmalz sich dort gebildet hat und auf die Gehörgangshaut gedrückt hat in unverhältnismäßiger Weise, dass dort die Gehörgangshaut nicht mehr ganz intakt ist. Die hat ja auch eine Schutzfunktion, die Gehörgangshaut. Sie ist ja, führt ja auch zu einer automatischen Reinigung des äußeren Gehörgangs und wenn das nicht mehr funktioniert, kann das zum Beispiel eine solche Reaktion auslösen. Man müsste da nochmal mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt sprechen, ob zum Beispiel nicht eine Salbe, die man vielleicht nur einmal die Woche kurz reingibt, ob das nicht zum Beispiel eine mögliche Lösung wäre, damit sich die Gehörgangshaut wieder erholt.
Also das mal abklären lassen. Vielen Dank an Herrn Gottelt nach Thüringen. Wir haben noch eine Mail bekommen von Frau Wolter. Sie fragt, ob stechende Schmerzen im Gehörgang auch durch Herpesviren ausgelöst werden können.
Ja, selbstverständlich. Also Sie sehen, wie viele Differentialdiagnosen es gibt. Auch Herpesviren können ganz lokal eine Otitis externa oder eine Entzündung des äußeren Gehörgangs auslösen. Allerdings kann das dann nur der Hals-Nasen-Ohrenarzt diagnostizieren, indem man da reinschaut.
Okay, und wir haben noch eine Frage von Frau Hunold. Sie hat eine Hörminderung links und der Arzt möchte das operieren, weil der Knorpel abgenutzt ist. Sie arbeitet aber auch im Tiefkühlhaus und fragt, ob auch extreme Temperaturschwankungen dazu führen können, dass das Hörvermögen beeinträchtigt ist.
Nein, das kann man eigentlich ausschließen. Also extreme Temperaturschwankungen führen nicht zu einer Einschränkung des Hörvermögens.
Okay, also Kälte kann ganz gut sein, Wärme kann ganz gut sein, aber Kälte ist kein
Hindernis.
Kein negativer Faktor. Und damit geht unsere Sprechstunde zum Thema Ohrenschmerzen und Ohrenentzündung auch schon zu Ende. Als Experte war bei uns im Studio Professor Jörg Schipper. Er ist Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Vielen Dank an Herrn Professor Schipper. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.